Ganz herzlich willkommen zum Breitband am Mikrofon, Philipp Banse. Wieder eine Stunde, ein Thema. Und zwar geht es heute um digitale Bildung. Schulen sollen unsere Kinder ja eigentlich fit machen für ein selbstbestimmtes und autonomes Leben. Und lange schienen die Schulen dafür eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Doch die deutsche Digitalbildung, die schneidet international ziemlich schlecht ab und die Digitalisierung stellt unser Schulsystem tatsächlich grundsätzlich in Frage und in vielen Seiten auch auf den Kopf. Was müssen Kinder heute eigentlich lernen und für welche Berufe, die sie vielleicht noch gar nicht kennen und die wir auch noch gar nicht kennen? Und wie und für was kann man eigentlich digitale Werkzeuge sinnvoll einsetzen? Was müssen Kinder überhaupt für Kompetenzen erlernen? Und warum fällt vielen Schulen die Umstellung auf diese neuen Umgebung und neuen Fragestellungen so schwer? Das ist das Thema der nächsten knappen Stunde. Und hier bei mir im Berliner Studio sitzen vier Gäste. Zum einen ist das Anke Domscheit-Berg, Publizistin, angereist aus Fürstenberg. Oben, was ist es noch? Was ist noch Brandenburg oder ist es noch Mecklenburg-Vorpommern? Ist noch Brandenburg. Ne? Und ich habe gesagt, Publizistin, befasst sich seit vielen Jahren mit Fragen des Digitalen, auch des digitalen Lernens, betreibt mit ihrem Mann zusammen in Fürstenberg das Havel Lab. Was das ist, das werden wir gleich noch hören. Erstmal ganz herzlich willkommen im Breitband. Dann ist Johnny Häusler mit dabei, Autor, Veranstalter, Autor vom Blog Spreeblick, vielleicht bekannt, Autor auch des Buchs Netzgemüse, wo es um Kinder, Jugendliche, Eltern und den Umgang mit Technik und digitalen Fragen geht und eben auch Organisator der Republika und auch Organisator der TinCon, einer recht frischen, jungen Konferenz noch, die sich mit Teenagern und deren Leben in Digitalien beschäftigt. Dann ist da Björn Nölte, der Praktiker hier in der Runde, Oberstufenkoordinator an der Voltaire-Schule in Potsdam und eben 9 Jahre lang tätig in der Lehrerausbildung. Ganz herzlich willkommen. Und last but not least Christian Füller, Chefredakteur des Freitag der Zeitung und auch seit Jahren als Journalist mit Bildungsfragen und digitalem Lernen befasst. Und Christian Füller bloggt unter pisaversteher.com. Soweit zu den Biografien. Ich würde am Anfang gerne einmal, um uns allen und den Hörer, Hörerinnen so ein bisschen so ein Verständnis zu geben, worüber wir hier halt reden, einmal so ein paar Beispiele sammeln an guten Beispielen, wo Lernen an Schulen mit digitalen Werkzeugen gut funktioniert hat. Vielleicht fangen wir mit Björn Nölte mal an, aus der Schule in Potsdam. Sie haben Lehrer lange ausgebildet, sind selber Lehrer an der Oberstufe. Können Sie mal so ein Projekt nennen, wo Sie das Gefühl haben, da haben Kinder das gelernt, was sie lernen sollten mit digitalen Werkzeugen?
Ja, also mein Beispiel wäre aus dem Deutschunterricht. Das läuft aktuell 11. Klasse. Es geht um Lektüre. Und ich habe das so organisiert, dass nicht die gesamte Lerngruppe ein Buch lesen muss, sondern es gibt 3 Werke unterschiedlichen Charakters zur Auswahl. Und die Arbeit läuft so ab, dass für jedes Buch ein Google-Dokument erstellt wird. Die Schüler arbeiten dann in dem Google-Dokument. Das heißt, als Lehrer habe ich im Vorfeld ein Aufgabenset in dieses Google-Dokument gestellt. Und die Erarbeitung in der Stunde läuft jetzt nicht frontal mit der ganzen Klasse ab, sondern die Schüler arbeiten an diesen Aufgaben selbstständig im Klassenraum und zu Hause. Und das Besondere ist, dass sie eben gegenseitig ihre erarbeiteten Angelegenheiten kommentieren, dass sie zusammen an Dingen arbeiten.
Also Google-Dokument heißt, es gibt ein Dokument im Browser, richtig, in dem alle rumschreiben und notieren und sehen, was die anderen geschrieben haben.
Genau. Und dadurch, dass die Aufgaben von vornherein über mehrere Wochen angelegt sind, arbeiten die Schüler nach einem eigenen Arbeitsplan, arbeiten eben zusammen, also wirklich kollaborativ, wie man heutzutage sagt, und kommentieren gegenseitig, lernen voneinander. Und meine Rolle ist dadurch verändert. Ich kann dadurch mehr gucken, diagnostizieren, individuell helfen und kann die Schüler in ihrem individuellen Arbeitsprozess besser unterstützen.
Und wo ist der Vorteil für die Schüler?
Der Vorteil ist der, ich merke, dass die Motivationslage viel höher ist. Sie haben ähnliche Aufgaben, als wenn man das per Arbeitsblatt im Gleichschritt machen würde. Aber sie sind viel motivierter. Schüler aus dem Physikleistungskurs, die normalerweise ein Buch nur mit spitzen Fingern anfassen würden, lesen, weil sie diese Art und Weise mit ihrem eigenen Handy dann auch zu kommentieren, zu Hause mitarbeiten, weiterarbeiten können und untereinander quasi chatten in diesem Google-Dokument und daran arbeiten, nehmen das als eine Herausforderung an. Und ich merke, dass ich die Schüler damit erreiche, weil ich durch diese Form von Differenzierung ihnen ermögliche, auf ihre Art und Weise da an diesem Projekt mitzuarbeiten.
Gut, da steckt ja eine ganze Menge drin, also Rolle von Lehrern, Technikeinsatz im Unterricht. Da können wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Vielleicht zunächst Anke Domscheit-Berg. Sie betreiben mit ihrem Mann zusammen in Fürstenberg das Havel-Lab. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erzählen, was das ist und inwieweit das vielleicht auch schon für digital inspirierten Unterricht eingesetzt wurde.
Am einfachsten ist es beschrieben als kleines Innovationslabor, das sich bei uns im Haus befindet, im Erdgeschoss. Und da gibt's, man kennt das vielleicht ein bisschen von den Fab Labs, wo man auch Sachen machen kann. Da gibt's 3D-Drucker, verschiedene große und kleine. Es gibt einen Lasercutter, es gibt etliche Lötstationen, wo man Hardware löten kann. Und es gibt entsprechende Infrastruktur, um auch sich mit Programmieren zu beschäftigen. Wir kooperieren auch mit dem Gymnasium Carolinum in Neustrelitz. Das ist das nächstgelegene Gymnasium. Und dort findet schon seit einigen Jahren über diese Kooperation eine Projektwoche bei uns im Havel-Lab statt, wo Schüler der Klassen 7, 8, 9 für eine Woche vor den Sommerferien zu uns kommen. Die arbeiten dann tagsüber nach einem Programm, das wir uns ausdenken, können sich ihre Aufgaben aber auch selbst wählen. Also wir machen Angebote, welche Hardware-Kits sie zusammenlöten können. Die können zum Beispiel kleine Taschenrechner selber bauen und gucken, wie die funktionieren, oder irgendwelche DJ-Instrumente und können dann Musik machen, oder sie designen irgendwas. Und das ist eigentlich relativ typisch für dieses Gymnasium, dass es mit dem Konzept anderer Lernorte arbeitet. Also man wird dann anerkannt als anderer Lernort und dann findet Lernen außerhalb des schulischen Umfeldes statt, in einer Art und Weise, die für das Erreichen bestimmter Ziele besser geeignet ist, als es die Schule aktuell kann. Und so nutzt man einfach alle Kompetenzen, derer man habhaft werden kann, auch wenn sie außerhalb der Räumlichkeit Schule sind, und Kompetenzen von Nichtlehrern beinhalten, um das zu machen.
Christian Füller, Chefredakteur vom Freitag, lange Jahre als Journalist auch in digitalen Fragen unterwegs und beschäftigt. Sie haben auch mal Konferenzen, glaube ich, organisiert, Learn Labs organisiert. Was ist denn aus Ihrer Perspektive, sagen wir mal, ein gelungenes Projekt, ein praktisches Projekt, wo Sie sagen, hier hat digitales Lernen, wie Sie das beschreiben würden, gut funktioniert?
Ich würde sagen, dass man erstmal kurz versuchen muss zu definieren, sozusagen, was eigentlich besser wird oder anders werden kann. Also digitales Lernen gibt den Schülern, Schülerinnen und dem Lehrer mehr Kooperationsformen, also kollaborativer ist es, wie man heute sagt. Es ist zugleich individueller und es ist kreativer. Man kann das alles auch analog machen, aber wenn man sich ein Beispiel anguckt, auf das Sie wahrscheinlich anspielen, bei dem EduCamp, was ja alle halbe Jahr stattfindet, hab ich mit anderen Leuten zusammen mal gesagt, ich will nicht, dass die Nerds nur immer darüber reden, wie das geht, sondern sie sollen das wirklich mal machen. Das heißt, der Rektor einer Schule hat uns nicht nur die Schule als Veranstaltungsort gegeben, die Heinrich-von-Stefan-Schule, sondern quasi seine ganze Schule mit Schülern und Lehrern. Und wir haben dann sozusagen die besten Digitallehrer aus ganz Deutschland eingeladen und haben gesagt, so, verkoppelt euch mit den Lehrern, geht in die 9. Klasse, 7. Klasse und macht dort Digitalprojekte. Und ich will mal eins rausnehmen, wo man sieht, was für eine Potenz da drin steckt. Ein Lehrer aus Wiesbaden, den ich sehr schätze, der hat mit 14-Jährigen über Liebesgedichte reden wollen. Und 14-Jährige sprechen jetzt im Deutschunterricht nicht direkt face-to-face über Liebesgedichte, wenn man sie fragt, was hat es mit dir zu tun? Das heißt, sie würden gerne drüber reden, aber sozusagen ist nicht so einfach. Und da hat er einfach gesagt, okay, und hat da ein Pad eingerichtet, das heißt so ein Texteditor, wo jeder schreiben kann, wie er jetzt über dieses Liebesgedicht denkt und was es mit ihm zu tun hat.
Also ähnlich wie dieses Google Doc, ein Dokument, genau, wo alle reinschreiben und mitlesen können.
Und das Interessante war, dass jetzt nicht jeder in sein eigenes Blöckchen hier schreibt, wie Johnny und ich, die dann da das nicht sehen können, sondern es können alle sehen. Und dann ist daraus ein Gespräch über Liebesgedichte entstanden und das, was mit den Schülern zu tun hat, was dann quasi in das Forum gegangen ist. Und ich fand es wahnsinnig faszinierend, dass man ein Thema eben aufsperrt über ein technisches Hilfsmittel. Und es gibt es beim Flipped Classroom. Ich meine, man muss sich immer klar machen, jedes einzelne digitale Instrument, sei es eine bestimmte App oder eben das Tablet, was man quasi zu einem Fotoapparat, einem Film, einem Buchhersteller machen kann, jedes Gerät und jede jede Didaktik sozusagen oder jede App braucht eine eigene Didaktik für das jeweilige Fach. Da stehen wir noch relativ am Anfang, muss man sagen. Aber das ist interessant, da immer genau reinzugucken, was geht da und was geht nicht.
Genau, und das wäre sozusagen der nächste Schritt. Wir haben ja in diesen drei Beispielen, die wir jetzt gesammelt haben, gesehen, es sind eigentlich relativ einfache, kleine Werkzeuge, die im Zweifel schon einen recht großen Unterschied machen können. Christian Füller hat es gesagt, und das ist ja auch, denke ich, auch in vielen Debatten deutlich geworden, einfach, sagen wir mal, Whiteboards in die Schulen zu stellen oder mal WLAN reinzuhauen und dann läuft das schon mit dem digitalen Lernen. Ich glaube, über diese Phase, über diese Erkenntnis sind wir jetzt hinweg, sondern man muss, denke ich, gucken, was wollen wir für Werkzeuge einsetzen? Und das, denke ich, kann man nur sehen, wenn man sich klar darüber wird, was sollen die Kinder eigentlich lernen? Was ist Sinn und Zweck dieser Schule? Johnny Häusler, auch als Veranstalter ja der TinCon, einer Teenager-Konferenz, die jetzt, glaube ich, dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet, was auch Vater von zwei Söhnen, glaube ich. Was sollen denn Kinder heute in Schulen lernen? Welche Kompetenzen muss die Schule neben natürlich Lesen, Schreiben vermitteln?
Reicht eine Stunde nicht für, ne? Ja. Also das ganze Thema ist ja wahnsinnig komplex, weil wenn wir schon über die tollen Tools reden, dass man gemeinsam kollaborativ arbeitet und so, da geht's ja dann schon los, weil warum denn Google Doc? Weil es tatsächlich gut funktioniert, aber da steckt Google dahinter. Was passiert mit den Daten und so? Das sind ja auch Themen, die wir vielleicht noch streifen
werden. Da kommen wir am Ende noch ein bisschen drauf, genau.
Also es ist ja alles nicht so einfach, dass man sagt, ist doch alles da, können wir alles nutzen und geht ja los dann auch mit den Diskussionen unter den Eltern. So, was sollen Kinder und Jugendliche lernen? Ich glaube, dass dieser Begriff digitales Lernen immer so ein bisschen dazu verleitet, dass alle denken, wir müssen jetzt noch größere Computer oder alle müssen mit einem Tablet rumlaufen oder so. Wie Herr Füller gerade auch schon gesagt hat, es ist nicht nur die Technik. Also ich glaube, die Technik löst keine Probleme, sondern wir müssen über das Digitale lernen, glaube ich. Also wir müssen verstehen, was da passiert. Und zwar als Erwachsene genauso wie als Kinder und Jugendliche, die halt in diese digitale Welt hineingeboren wurden, im Gegensatz zu uns, die wir noch so eine analoge Welt erlebt haben.
Aber zu verstehen, was da neue Kompetenzen, die da gebraucht werden?
Ich finde schon, also es sind zumindest andere Kompetenzen als die wir im Moment unterrichten.
Wie zum Beispiel?
Ich weiß nicht, ich bin 52, ich lerne immer noch. Also und das hat mir niemand, ich bin schon noch in einer Zeit groß geworden, in der irgendwie so war, man geht zur Schule, dann macht man vielleicht noch Ausbildung und Studium und dann ist man im Beruf. So, und da kann man unter Umständen auch die Jahrzehnte verbringen und dann ist man irgendwann in Rente und das war's. Und ich glaube, diese Welt gibt es nicht mehr. Die gibt es natürlich noch, aber ich glaube, sie verändert sich stark in eine andere Richtung, nämlich, dass wir sehr flexibel arbeiten, dass wir genau dieses kollaborative Arbeiten habe ich. Kommunikation ist das A und O. Wir sind in unseren Projekten mit vielen Dutzend Leuten, die nicht mal immer im gleichen Raum sind, am Zusammenarbeiten, am Kommunizieren, am Planen, Konzepte umwerfen, kommentieren, neu schreiben, gemeinsam entwickeln und so weiter. So, und ich glaube, dass das Berufsleben sich schon stark verändert. Ich finde, es gibt wahnsinnig viele neue, spannende Berufe. Zu den spannendsten gehört, finde ich, User Experience Design.
Also wie geht man mit Technik um oder wie spricht Technik
zu einem?
Ja, und
wie spricht Technik zu einem? Nichts von dem wurde in den Schulen, unsere beiden Söhne sind und waren an staatlichen Schulen, auch nur jemals erwähnt. Ja, wenn es da um Berufswahl geht, da kommen die gleichen Firmen an, die auch bei uns angekommen sind vor 30 Jahren und erzählen, geh doch zum Sicherheitsdienst oder in die Gastronomiebranche.
Björn Nölte, Sie sind ja jetzt Lehrer an einer Schule in Potsdam. Wenn Sie da mit Ihren Kollegen zusammensitzen und sich Gedanken gemacht haben über Ihr Digitalkonzept, was stand da drauf? Was wollen Sie, was soll die Schule den Kindern beibringen?
Also ich glaube, im Mittelpunkt sollte, und das ist auch überhaupt nichts Neues, sollte kritisches Denken stehen. Ja, also egal, ob jetzt unter digitalen Vorzeichen oder nicht, es darf auf keinen Fall darum gehen, Apps zu beherrschen oder möglichst geschickt mit technischen Geräten umzugehen, sondern das kritische Denken beinhaltet ja zum einen die Fragen, die wir schon gestreift haben, nicht? Google und so weiter, ja oder nein, Daten, bedeutet aber auch, sich darüber klar zu werden, was bringen diese Instrumente jetzt für mich an Vorteilen. Also ich stelle meinen Schülern oft Dinge zur Wahl und wir reflektieren danach darüber, was bringt es für Vorteile, da jetzt zusammenzuarbeiten. Es gibt auch im Deutschunterricht Schüler, die sagen, nee, ich möchte es auf Papier machen. Ich schreibe meinen Text so und die kommen dann in der Auswertung zum Beispiel darauf, dass die Überarbeitung von Texten sehr viel leichter möglich ist digital und ich kann Anregungen von anderen viel leichter aufnehmen und diese Dinge gehören für mich mit zum kritischen Denken. Also das wäre meine Überschrift über alles, dass das Bewusstsein bei Schülern und natürlich auch bei Lehrern darüber zu schaffen, über Lernen, was jetzt eben heutzutage im Vorzeichen von digital veränderter Gesellschaft stattfindet.
Und geht es da wirklich um neue Kompetenzen? Weil manchmal neigt man ja dazu, im Rahmen, im Kontext von digital zu glauben, weil digital, alles neu. Nichts ist wie vorher und stellt dann, wenn man genauer hinguckt, fest, naja, also im Kern gab es das auch alles schon vorher. Es ist jetzt nur ein bisschen schneller, größer irgendwie. Dadurch verändert sich auch die Qualität. Aber im Kern gibt es viele Sachen schon vorher. Wie ist das mit diesen Kompetenzen? Soziale Kompetenzen, Teamwork, kritisches Denken, eher autonomes, selbstständiges Denken, Zusammenarbeit. Das sind ja alles Sachen, die hätten auch schon vor 20 Jahren gelehrt werden können sollen.
Und ich sage mal, in der Theorie der Didaktik gab es die natürlich auch schon immer. Also diese 4K, die Herr Füller auch schon ansprach, die beißen sich, das ist aktuell das Problem, mit der überkommenen Leistungsbewertung in der Schule. Und Lehrerdasein, Schule machen und unterrichten, läuft eben sehr stark auf Abrechenbarkeit und Leistungsbewertung hinaus. Und das beißt sich mit den von Ihnen angesprochenen Kompetenzen oftmals.
Die nicht mit 1 bis 6 einfach abzuhaken sind.
Und wie kann ich zum Beispiel sowas wie Überarbeitung von eigenen Texten auf der Grundlage von Rückmeldung von Lehrern und Schülern. Wie kann ich das mit in Leistungsbewertung einfließen lassen? Beziehungsweise muss es nicht auch ein Feld geben von nicht abrechenbarer Arbeit in der Schule?
Und hilft Ihnen da, helfen Ihnen digitale Werkzeuge da, was so Feedback angeht, Schüler vielleicht besser zu bewerten, besser zu motivieren?
So ist es. Also was die Didaktik angeht, da ist im Moment oder schon lange die Erkenntnis, es geht nicht um die Abrechenbarkeit nur ganz am Ende, sondern es geht um Rückmeldungen im laufenden Lernprozess. Die sind für Schüler viel, viel wichtiger. Und da können digitale Instrumente heutzutage sehr viel bessere Arbeit leisten oder das dem Lehrer viel leichter machen, Rückmeldung zu geben. Nur ist das oftmals eben nicht abbildbar in den konventionellen Formen der Leistungsbewertung. Das ist im Moment ein schwieriges Problem. Wir sind da dran, neue Formen der Leistungsbewertung gerade zu entwickeln an unserer Schule.
Anke Domscheit-Berg, dann Christian Füller.
Ich glaube, eine Hauptherausforderung heute ist, dass wir im Bildungssystem im Moment uns sehr stark auf die Vergangenheit orientieren. Dass wir natürlich Grundkompetenzen wie Lesen, Rechnen, Schreiben und so weiter weiterbilden, Naturwissenschaften und so weiter. Es gibt einen starken Fokus auf Geschichte. Was aber eigentlich völlig fehlt, ist so eine Art Zukunftsausbildung. Also Kindern beibringen, was sich gerade so radikal verändert, wie es sich verändert und was das für sie bedeutet. Was heißt das für heutige Grundschüler, dass 2/3 von ihnen in Berufen arbeiten werden, die es nicht gibt? Von denen auch keiner prognostizieren kann, was es für welche sein werden. Vor 20 Jahren hätte User Interface Design oder Experience ja auch keiner geraten. Oder Social Media Manager und was es heute so alles gibt. Das heißt, wir müssen irgendwie unsere Kinder auf eine Gesellschaft, und ich sage bewusst nicht digitaler Arbeitsmarkt, sondern digitale Gesellschaft, weil es mehr ist als nur arbeitsmarktfähig zu sein, vorbereiten. Und da brauchen wir ganz andere, teilweise schon andere Kompetenzen, nämlich wie gehen Menschen mit einer sich quasi täglich verändernden, ungewissen Welt um? Das ist anders als vor 30 Jahren. Da konnte man relativ gut prognostizieren, was die nächsten 30 Jahre passiert. Das kann man nicht mehr. Eltern können das nicht, Lehrer können das nicht. Also müssen wir Kindern beibringen, wie sie damit umgehen. Wir brauchen Metakompetenzen natürlich, wie in einer Informationsflutgesellschaft. Wie filter ich, wie bewerte ich? Ja, was mache ich mit Fake News, wie erkenne ich die? Das sind andere Dinge, die man heute braucht.
Genau, Christian Füller, ich meine, da kommen wir natürlich um dieses Stichwort Programmieren als Pflichtfach oder Informatik als Pflichtfach nicht drumherum. Bundeskanzlerin Merkel hat das erwähnt, dass Kinder doch Programmieren lernen sollten. Einige halten das für sehr zielführend, wenn man sagt, Programmieren als Pflichtfach. Ist das eine Antwort auf diese Kompetenzen, die hier gefordert werden?
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, das Zentrum ist ein ganz alter Begriff und das ist Urteilsfähigkeit. Das ist das sozusagen in unserer Kultur angelegt über Wilhelm von Humboldt sozusagen. In der Befassung mit Wissenschaft, mit einem Gegenstand und den Menschen komme ich zu kritischem Denken und das ist Urteilsfähigkeit. Das bleibt gleich, nur der Begriff der Urteilsfähigkeit ist heute natürlich ganz anders. Also wenn ich mir jetzt mal ein Klassenzimmer, das es übrigens bald nicht mehr geben wird, weil es wird viele solche Lernorte geben, wie sie Anke beschrieben hat, die eben irgendwo und überall sind. Das Erste ist, ich muss natürlich mit den Geräten tatsächlich umgehen können. Und auch wenn viele Schüler das schon können, müssen wir sie trotzdem versuchen, auf einen Stand zu bringen, dass sie eben eben nicht nur dieses, was sie sozusagen gelernt haben, weil sie ständig die Tablets in der Hand haben oder so, sondern sie müssen wirklich die Einstellungen kennen. Also wie sorge ich dafür, dass ich nicht getrackt werden kann mit einem bestimmten Betriebssystem? Das muss man wirklich lernen und die meisten Eltern können das wirklich nicht. Oder mit Texten eben anders umzugehen. Ich finde, dass Johnny Häusler einen interessanten Aufsatz geschrieben hat, dass er sagt, wir müssen erstmal schreiben lernen wieder. Und zwar nicht im Sinne von Grammatik oder Rechtschreibung, nicht nur, sondern sich klar ausdrücken können. Und das wird viel komplexer, weil heute eben, wenn ich heute einen Aufsatz in der Schule schreibe, dann schreibe ich den eben vielleicht auf einem Google Doc oder auf einem Etherpad oder wie diese Dinger heißen. Und es schreiben mehrere Leute in einem Text. Es verändert sich natürlich total Kommunikationsverhalten. Und das haben wir noch alle gar nicht verstanden, was es eigentlich heißt. Und wie kann es eigentlich sein, sozusagen, dass Ihre Vorträge, die lustig sind und denen man gerne zuhört, nur von Nerds besucht werden und Manfred Spitzer, den ich nicht toll finde, aber der sozusagen diese Hypokritik an Digitalem sozusagen präsentiert, da sind auf dem Land, die Hallen sind voll.
Ja,
der Typ
klar.
Nimmt 15 Euro Eintritt und die Leute rennen rein, weil die Eltern wahnsinnige Sorgen haben. Sie wissen nicht, was machen meine Kinder mit den Dingern.
Das ist tatsächlich phänomenal, aber das sieht man ja auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und es ist halt leider, es ist immer leichter, Sorgen und Ängste zu füttern und zu schüren, als zu sagen, Leute, don't panic, irgendwie lasst uns drüber reden und gucken, wo sind tatsächliche Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Da gebe ich Ihnen total recht. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass das mein Ziel auch nie war, irgendwie das den Millionenseller zu schreiben und 15 Euro Eintritt für Vorträge zu nehmen. Also deswegen, das sind ganz unterschiedliche.
Ich würde das jetzt gerne ein bisschen abkürzen, weil es geht natürlich, also
es geht um das Prinzipielle und das muss man wirklich klar machen. Darum geht's. Meine Kritik an Ihnen ist doch nicht, dass Sie das gut darstellen, positiv können. Meine Kritik ist, dass Leute wie Sie und Anke sozusagen nur den Positivteil abdecken. Und es wäre wichtig, dass von uns, von diesen verständigeren Leuten, auch der kritische Teil abgedeckt wird. Sonst füllen diese Marktlücke die Spitzers. Und die machen die Leute wirklich wuschig. Das ist ja auch verrückt, was der Typ sagt. Der Typ sagt sozusagen, verbietet Smartphones. Also wie soll man das denn heute noch machen?
Genau, aber
dann deswegen sage ich, wir müssen dieses kritische Ding mitliefern.
Christian Füller, was ich aus dieser Diskussion rausziehe, ist, dass es, sagen wir mal, wenig Dissens darüber gibt, welche Kompetenzen und Eigenschaften Kinder vermittelt werden sollten, dass diese Kompetenzen durchaus eine neue Qualität haben, als sie das zu analogen Zeiten hatten, dass es aber über die Art und Weise der Vermittlung, wie bringen wir das voran, durchaus unterschiedliche Meinungen gibt. Christian Füller sagt, man muss es halt, ne, beide Seiten beleuchten, gerade die Leute, die Bescheid wissen, müssen auch explizit auf die Risiken hinweisen. Johnny Häusler tendiert eher dazu, zu sagen, ja, also Risiken, Ängste zu schüren, ist relativ einfach, aber man muss die Leute auch ein bisschen Mut machen, ihnen auch ein bisschen den Spaß zurückgeben, um sich darauf einzulassen.
Ja, wobei das jetzt natürlich auch sehr einfach klingt. Also wenn wir darüber reden, dass wir schwimmen lernen müssen, dann muss man natürlich darauf hinweisen, wenn man nicht schwimmen kann, dann kann man ertrinken und trotzdem hilft das beim Schwimmenlernen sehr wenig. Also es ist immer so ein bisschen schwierig. Ich konzentriere mich tatsächlich gerne auf positive Aspekte von gesellschaftlichen Zusammenleben. Glaube aber nicht, dass ich die negativen oder die Herausforderungen ignoriere. Es gibt, um auf deine Frage zurückzukommen, das zum Beispiel dieses Thema Programmieren. Ich glaube, da machen sich das viele Leute gerade sehr einfach und hoffen halt, das ist jetzt die Lösung. Alle müssen programmieren lernen und dann wissen sie, wie Computer funktionieren und dann läuft das schon mit der digitalen Zukunft. Halte ich glaube ich nicht.
Für naiv?
Nee, gar nicht mal naiv. Ich finde es toll, wenn man weiß, wie Programmiersprachen generell funktionieren. Ich glaube, so ein bisschen Auseinandersetzung damit ist schon klasse. Ich glaube aber nicht, dass jeder programmieren können muss. Ich glaube auch nicht, dass das für jeden das Richtige ist. Genauso könnte man sagen, jeder sollte tanzen können. Und ich glaube, dass wirklich das Drumherum wichtiger ist.
Ich glaube, dass man über die Kompetenz Programmieren lernen, von der ich glaube, es sollte sich jeder lernen. Es muss nicht jeder super werden, muss ja auch nicht jeder Mathematiker werden oder Physiker oder Chemiker. Aber Grundkompetenzen sollte man da überall bei jedem einzelnen Kind entwickeln, dass man dann einen Teil der DNA dieser digitalen Gesellschaft versteht, dass man dann weniger als heute viele Kinder einfach nur quasi Super-User ist, im Sinne von, ich kann es ganz toll benutzen, Ich kann es aber nicht steuern. Das Ding macht mit mir was, aber ich kann nichts mit dem Ding machen. Wenn ich einmal die Logik des Programmierens verstanden habe, dann habe ich ja nicht nur allgemeine Kompetenzen erworben, die ich für alles brauche, nämlich wie zerlege ich ein Problem in Teilprobleme, wie entwickle ich Lösungen für diese Teilprobleme, wie bastle ich die zusammen, wie teste ich diese Lösungen, wie teile ich die mit anderen, dass man gemeinsam Fehler suchen kann, die nennt man da Bugs in der Software, und wie verbessere ich auch mit Feedback von anderen immer wieder diese Lösung. Das kann ich für alles brauchen im Leben, nicht bloß für Software. Nebenbei lerne ich dadurch auch aber, wie ich zum Beispiel meine Geräte verändern kann. Ich kriege eine Vorstellung davon, was Internet der Dinge eigentlich bedeutet. Was macht es mit dem Leben eines Menschen, wenn vom Toaster bis zur Waschmaschine alles online ist? Wenn ich einmal Programmieren verstanden habe in seiner Grundlogik, und dazu muss ich es nicht perfekt können in 27 Programmiersprachen, verstehe ich eher, welche Potenziale diese Dinge haben. Ich verstehe aber auch eher, wie ich sie selber manipulieren kann und einschränken kann, dass die mich manipulieren.
Ich würde jetzt gerne mal zu dem Punkt kommen, wie wir das so umsetzen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben dieses neue Kompetenzen, eine Schule wie Ihre in Potsdam, Herr Nolte setzt sich hin und sagt, das sind die Kompetenzen, die wir vermitteln wollen, und jetzt gehen wir daran, uns als Schule zu überlegen, wie machen wir das eigentlich? Welche Werkzeuge brauchen wir dafür? Klar, WLAN, Internet hilft wahrscheinlich, ohne das wird es nicht gehen. Rechner helfen auch, aber da hängen ja noch eine ganze Menge mehr Fragen da dran. Ja, wie bereit ist das Kollegium, damit zu machen? Woher kommt das Geld für diese Umstellung? Beschreiben Sie mal so die, sag mal so den Weg, wie Sie da rangehen, wenn Sie sagen, okay, wir haben hier unsere 10 Kompetenzen definiert, die wir gerne unseren Kindern beibringen wollen. Wie finden Sie da die richtigen digitalen Werkzeuge, die nötigen Rahmenbedingungen, um das dann auch umzusetzen?
Also ich glaube, im Kern geht es bei der Umsetzung wirklich um die Haltung jeder einzelnen Lehrkraft. Da kann Strategiepapiere und das, was wir hier besprechen, kann noch so ausgefeilt sein. Es muss ja doch von der einzelnen Lehrkraft im Unterricht, in dem wir uns nun befinden, umgesetzt werden. Und ich glaube, da gibt es in anderen Ländern, wenn man sich umguckt, ganz andere Vorgehensweisen, die ich für viel sinnvoller halte. Weil es gibt in London gibt's Teach Meets, da treffen sich Lehrer und tauschen sich aus über Best Practice. Haben natürlich auch Strategiepapiere und Konzepte.
Also Best Practice meint gute Beispiele, die funktioniert haben.
Tauschen sich darüber aus. Es gibt eine Auffassung von Lehrerprofessionen, die davon ausgeht, dass man sich gegenseitig austauscht, auch mit außerschulischen Partnern viel intensiver kooperiert. Also diese Form von individueller Professionalisierung, die einhergeht mit einer Haltung von Lehrkräften, die eben auf Offenheit setzt und eben auch darauf, wir wissen nicht, wie Sie richtig gesagt haben, die Zukunft kennen wir nicht und genau darauf müssen wir die Schüler vorbereiten. Das gibt's in Deutschland nicht. In Deutschland gibt's Lehrpläne, gibt's Stoffverteilungspläne und es gibt Fortbildung. Und Fortbildung im klassischen Sinne können nicht viel verändern. Ich setze viel mehr auf Anstecken durch Best Practice, durch Mikrofortbildung. Das ist im Moment sehr en vogue, dass man im kleinen Kreis sich zusammensetzt und einfach konkret am Beispiel nicht nur die technische Umsetzbarkeit, sondern gleich auch die Risiken und das kritische Beurteilen der Vorgehensweise reflektiert und das aber niederschwellig macht, sodass man nach und nach möglichst Kollegen ansteckt. Und ich halte viel mehr für den darauf Energie, darauf zu setzen, einzelne Lehrkräfte da und eine Haltung zu provozieren, die eben auch dazu führt, dass man sich zutraut, neue Wege zu beschreiten und sich nicht festklammert an Korrekturbergen, an Curricula und an Stoffverteilungsplänen.
Also Sie haben das ja beschrieben, im internationalen Vergleich gibt es ja beispielsweise in Fernost auch ganz andere Schulgebäude, wo sich Lehrer eben zusammentreffen können, aussprechen können, so Teammeetings machen können. Wie betreuen wir die Klasse? Wie gehen wir vor? Auch wo Lehrer viel mehr Zeit dafür bekommen, um sich untereinander auszutauschen, was dann nicht nur Unterricht ist, was sie ableisten müssen. Anke Domscheit-Berg hat das ja auch von ihrem Gymnasium beschrieben, dass es da durchaus funktioniert. Und ich denke, jeder von uns kennt einzelne Schulen, wo das wirklich gut funktioniert. Was ich mich immer frage, ist, das steht und fällt aber mit der Schulleitung, der Schulleiterin, dem Schulleiter und einigen Kollegen. Wenn die wollen, wenn die mitziehen, dann geht heute auch schon einiges. Aber ist das das Prinzip? Kann das das Prinzip sein, dass man darauf hofft, so Prinzip Zufall? Ja, einige werden eben angesteckt, einige Schulleitungen setzen was um, einige Lehrer ziehen halt mit, andere eben nicht. Und die Schüler, Schülerinnen, die auf diesen Schulen sind, die haben halt Pech gehabt.
Digitales Lernen ist für den Lehrer erstmal sozusagen, wenn es läuft, ist es cool, weil er sich zurückzieht. nimmt und sozusagen mehr in die Diagnose, in die Beobachtung gehen kann. Ja, auf der anderen Seite ist es aber viel anstrengender, die ganze Technik mit vorzubereiten. Wenn er sozusagen, er muss ja den Lehrplan am Ende dann doch noch erfüllen, auch wenn der Lehrplan keiner weiß, wie lange der ja insgesamt noch hält. Also viele Lehrer haben auch wirklich Angst vor der Technologie. Das muss man sagen. Und sie können jetzt auch nicht einfach sagen, geh mal. Also ich habe mir so eine Fortbildung angeguckt, eine ganz normale für Lehrer. Das ist furchtbar. Die sitzen 4 Tage in so einer Fortbildung von früh um 9 bis nachmittags um 3 und die lernen da quasi nichts. Also das war furchtbar. Man hat gemerkt, es war Dienst nach Vorschrift. Wir müssen andere Methoden finden, um das hinzukriegen. Wir müssen tatsächlich einzelne Change Agents oder wie das heißt, also einzelne Leute, die dann Multiplikatoren sind, die Methoden mit in die anderen Klassen mit hineintragen. Das müssen wir initiieren, aber das geht nicht top-down.
Ich würde gerne noch mal auf dieses Thema offene Schule kommen und dass es also einerseits in der Tat darauf ankommt, wie die Schulleitung selbst gestrickt ist. Also wenn man da auf Barrikaden stößt, dann wird es halt echt schwierig. Aber wenn die Schulleitung offen ist, und das muss man natürlich zuerst versuchen, da Überzeugungsarbeit zu leisten, auf welchem Weg auch immer, dann kann die Räume schaffen, Netzwerke etablieren zu anderen Lehrenden, aber auch zum Umfeld der Schule. Und dann kann man auch Fortbildungen machen, die interessanter sind. Also zum Beispiel in der Grundschule in Fürstenberg war mein Mann mal und hat den Lehrern, die Lust darauf hatten, und das waren ganz viele, einfach mal einen Nachmittag lang erklärt, was bringt die Zukunft. Also dass die selber mal eine Vorstellung davon haben. Ich meine, wie viele von denen wissen, was passiert mit, weiß ich, 3D-gedruckten Gebäuden oder 3D-gedruckten Herzen oder autonomen Fahrzeugen. Das sind so viele Dinge, die sich gerade so rasant schnell entwickeln, deren allgemeine Kenntnis aber nicht besonders verbreitet ist. Und da hat er auch über das Thema Privatsphäre gesprochen und so weiter und so fort. Kann man im Übrigen auch interessanter machen, selbst mit Kindern. In unserer Projektwoche, da haben wir keineswegs nur Spaß gehabt, beziehungsweise wir hatten schon immer Spaß, aber wir haben aus dem Chaos Computer Club jemanden da gehabt, der einen halben Tag lang mit denen durchexerziert hat, wie fälsche ich Fingerabdrücke von irgendwem anderen, sodass ich das Handy von dem anderen anlocken kann mit dem geklauten Fingerabdruck. Also das sind für die Erkenntnisse, die vergessen die nie wieder, ja?
Also was ich aber hier raushöre, ist ja, dass es eine Menge, also Veränderungen insofern gibt, die auch das Rollenbild der Lehrer betreffen. Ja, also das traditionelle Bild ist, Lehrer, Lehrerin weiß Bescheid, Schüler, Schülerin kriegt's vermittelt, hört zu, lernt, schreibt eine Arbeit. Was ich ja hier raushöre, ist, dass Lehrer viel mehr, sagen wir mal, organisieren müssen, mehr Moderatoren von Wissen sind und Moderatoren von Wissensquellen sind. Sie müssen an andere Orte gehen, sie müssen andere, sagen wir mal, Leute in den Unterricht holen, sie müssen vielleicht auch Schüler zu Lehrenden machen, weil die in vielen Fragen vielleicht viel, viel besser Bescheid wissen als die Lehrer. Sie haben ja jetzt jahrelang in der Lehrerausbildung gearbeitet, beziehungsweise haben sozusagen die neuen Lehrkräfte gesehen, die da kommen. Können die das? Sind die sich dessen bewusst, was sie für eine Rolle erfüllen müssen?
Nicht automatisch, genauso wenig automatisch wie die Schüler automatisch, nur weil sie mit dem Handy jeden Tag umgehen, dann digital kompetent sind. Die jungen Lehrer, die ankommen und Lehrer werden wollen, befinden sich ja auch in einer sehr schwierigen Situation und sind sehr stark geprägt von ihren eigenen Vorstellungen und ihrem eigenen subjektiven Erleben von Schule. Und in der Drucksituation der Ausbildung verfallen sie eben oft auch in Muster, die das reproduzieren, was sie früher erlebt haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, eine Haltung zu ermöglichen, eine Offenheit zuzugestehen. Da muss sich auch in der Ausbildung eine ganze Menge ändern, die es eben dem einzelnen Lehrer ermöglicht, auch mutige Schritte zu gehen und sich selbst auch als in diesem digitalen Feld zu bewegen.
Wir stehen vor einem Kulturbruch, weil das, was Sie beschrieben haben, Herr Banse, sozusagen, was ein Lehrer machen soll, eine Lehrerin, also sozusagen den Schüler zur Quelle des Wissens zu erklären, das ist übrigens der Witz, warum das bei den Finnen so gut funktioniert, weil die das vorher schon gesehen haben. Die haben gesagt, nicht wir sind die Lehrer, sondern die Schüler produzieren das Wissen, weil sie schlau sind. Also das zu machen, alles an andere Lernorte zu gehen, das konfligiert total mit der Lehrplanschule. Da gibt es einen Stundenplan, da gibt es den Gong oder die Klingel, die noch funktioniert. Diese beiden Kulturen aufeinander zu schicken, und ich kann auch gar nicht sagen, was dabei rauskommt. Ich glaube ja, dass diese Schule, so wie sie im Moment noch da ist, diese Staatsschule, die über amtliche Lehrerfortbildung das versucht und mit ja Milliardenprogramme, die von oben beschlossen werden und erstmal 3 Jahre gestritten wird, wer eigentlich welches Geld kriegt und so, dass diese Schule möglicherweise zerbrechen wird. Weil draußen die Geschwindigkeit der Innovation ist so riesig und drinnen sozusagen der Apparat, das geht so wahnsinnig langsam. Und ich glaube, das sozusagen, das hat, ich kann es nicht sagen, wann das ist oder wie das ist, aber sozusagen, wenn man diese beiden Geschwindigkeiten sieht, die sind so unterschiedlich, da kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass dieses alte Schulgebäude einem noch hält. Das wird, glaube ich, zerbrechen.
Genau, und der Prozess, den haben wir jetzt hier auch beschrieben, dass es an einzelnen Inseln immer gut geht und dass es sowas geht wie so ein Ansteckungseffekt, dass halt Fortbildungen so organisiert werden müssen, dass es halt Beispiele gebracht werden, dass Leute ihre Vorteile, Lehrer, Lehrende ihre Vorteile davon sehen. Ich würde jetzt noch gerne am Schluss nochmal auf einen Aspekt ankommen, den Johnny Häusler vorhin auch schon angesprochen hat, nämlich diese Frage, allen ist bewusst, dass es nicht damit getan ist, WLAN und Tablets in die Klassen zu schmeißen. Es ist aber völlig klar, dass man natürlich in einer digitalisierten Gesellschaft natürlich Technik braucht, um arbeiten zu können. Und es ist eine Herausforderung für die bestimmten Ziele, jeweils die richtigen Werkzeuge zu finden, die richtige Didaktik, die richtigen Vermittlungsmethoden zu finden. Momentan ist es aber noch so, Sie haben das ja auch angesprochen, werden dann eben Werkzeuge benutzt, die da sind, die gut funktionieren, wie zum Beispiel Google-Dokumente. Ja, natürlich sind auch viele große Softwareunternehmen jetzt, haben gesehen, da ist ein Riesenmarkt. Ja, Google stellt Notebooks her, die schön funktionieren, die in Schulen gut funktionieren, die nicht viel kosten, wo man sich schnell ab- und anmelden kann und. Microsoft, alle sind da im Spiel und natürlich erpicht darauf, in die Schulen reinzukommen. Und nie war die Chance so groß, weil nie so viel Technik gebraucht wurde in den Schulen wie jetzt. Plus, dass natürlich, wenn es dann erstmal soweit ist, von der 1. bis zur 12. oder 13. Klasse alle Schüler irgendwie mehr oder weniger online gearbeitet haben, eine riesen Datenspur entsteht, die natürlich unter Umständen sehr wertvoll ist. Wie gehen wir damit um? Mal Frage in die Runde.
Extrem gute Frage, die fast unmöglich zu beantworten ist, glaube ich. Also wir haben ja gerade gehört irgendwie, dass ich glaube auch, dass dieses Schulsystem, wie es jetzt gerade existiert, und ich glaube, ganz viele Leute wissen das, dass das am Zerbröckeln ist oder dass es gar nicht mehr, wie wollen wir das denn hinkriegen? Also wir hören, die jungen Lehrerinnen und Lehrer orientieren sich an ihrer früheren Schulzeit und so. Das heißt, wir müssten ja nochmal viel früher anfangen bei der Lehrerausbildung und so weiter. Das schaffen wir in den nächsten Jahrzehnten gar nicht. Das geht faktisch gar nicht. Da könnten wir noch so, selbst wenn wir es top-down versuchen würden und sagen, jetzt müssen wir aber alles ändern, das braucht ja auch Zeit und zwar auch verständlicherweise. Menschen müssen sich anpassen, man muss neue Dinge dazulernen und so. So, und da kommen natürlich dann Unternehmen rein, die nämlich nochmal ein ganz anderes Problem haben, nämlich die brauchen Arbeitskräfte. Also ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten aus einer Online-Firma und der hat gesagt, dass die schon darüber nachdenken, was machen wir eigentlich, wenn in Europa plötzlich wieder Grenzen hochgezogen werden, weil wir kriegen unser Personal im Moment aus ganz Europa und wenn das schwieriger wird und wir gucken dann nur in Deutschland, hier gibt's nicht genug Leute, die für uns arbeiten können. Also so, das heißt, die haben ein Interesse an diesen Schülerinnen und Schülern, dass die in diese digitalen Welten hineinwachsen und auch in diese digitalen Berufe, was, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen kann. Aber natürlich stellt sich da die Frage, wie gehen wir damit um, wenn plötzlich...
Nee, das wird die Schule total verändern. Also wo wir stehen vor einer Digitalisierung und damit vor einer Ökonomisierung. Mhm. Wenn man sich überlegt, sozusagen, dass die staatliche Schule die heilige Kuh der Deutschen ist, also wenn sie sozusagen, jedes Jahr haben sie immer, wenn ein paar mehr auf die Privatschule gehen, ein Aufschrei, wie kann das sein, oder diese Nachhilfeindustrie. Wir stehen davor, dass die Schule, die im Moment ein Markt ist, würde ich mal sagen, von 450 Millionen Euro, das ist nämlich sozusagen der, jetzt mal nur die Lernmittel, also die Schulbücher, der wird explodieren auf einen Umfang von 2 bis 4 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind auch sozusagen alle Rechnungen, was es, wo man eigentlich mit den 5 Milliarden, die Frau Wanka jetzt gibt, hinkommt.
Nur ganz und das kurz, machen, das ist nicht klar, dass sie die gibt, ne? Die hängen
es,
in der Luft.
Die wird es geben. Also natürlich im Moment sind sie im Haushaltsprozess irgendwie angehalten oder so und da gibt es natürlich Probleme mit den Rüstungsausgaben, aber die wird es geben und wenn es die nicht gibt, dann wird die Industrie irgendwie selber da ein bisschen mitmachen. Die werden Töpfe aufsetzen, an denen sich Stiftungen beteiligen und so weiter. Wir sehen das ja, die Stiftungen sind aktiv und die großen Firmen, schauen Sie sich Calliope, das war ein so tolles Projekt, dieser kleine Minicomputer, also ist ja gar kein richtiger Computer, so eine Platine, die man dann an den Rechner anschließt und mit der man wirklich so Grundschritte des Lernens machen kann. Die haben Google und Microsoft quasi übernommen. Ich war auf der Didakta, da gab es keinen eigenen Calliope-Stand, aber es gab einen riesigen Stand von Microsoft, der heißt auch nicht Microsoft, der heißt dann 21C3 oder so. Da kommen sie hin und fragen sich, was ist das denn hier? Ist quasi ein Tarnstand, das sind nur Microsoft-Leute. Und Microsoft macht mit den Calliopes, die produzieren die auch mit und vertreiben die. Und der Trick ist von denen, dass sie sagen, den Calliope kann man nämlich mit einem Microsoft-Editor, also mit einer Programmiersprache von denen bedienen. Gesetzt den Fall, dass das klappt, dass dieses Ding da in alle dritten Klassen kommt. Microsoft ist dann in allen dritten Klassen und die Programmiersprache von Microsoft ist in den dritten Klassen. Und das ist wirklich ein Witz, dass ein so tolles Projekt sich auch selber an die Industrie rangeworfen hat. Und zwar mit der Begründung, wir müssen endlich programmieren lernen. Ja, und jetzt haben wir eine Giga-Industrie da mit drin und die kriegst du nicht mehr raus.
Ganz kurz, Anke Domscheit-Berg, ich sag ganz kurz, Calliope ist ein Projekt von einer gemeinnützigen GmbH, dessen Ziel es war, einen kleinen Minicomputer zu entwickeln, eine kleine Platine, mit der man Kinder leicht programmieren lernen können. Da sind, glaube ich, 200.000 Euro Steuergelder aus dem Bundeswirtschaftsministerium reingeflossen und Ziel war es, sie halt in alle dritten Klassen der Bundesrepublik zu bringen. Bisher ist es in einige dritten Klassen im Saarland vorgedrungen und es gibt ein paar Probleme bei der Finanzierung und dieses Projekt hat diverse Partner, die auch auf der Projektseite von Calliope genannt werden. Einer davon ist eben SAP, Microsoft und eben auch Google. So, jetzt kommt Anke Domscheit-Berg.
Alles nach internationalem Vorbild auch, ne?
Ja,
gibt es ja.
Gibt es auch viele Projekte. Also
Microbit zum Beispiel in England hat das ja schon länger gemacht. Also ich finde den Calliope persönlich eine absolut großartige Idee, weil ich glaube, dass man mit so einer kleinen Platine, mit der man sehr viel machen kann, und zwar tatsächlich schon kompatibel für Drittklässler, vielleicht mehr lernen kann, als wenn man Informatikunterricht hat, bei dem man das Bedienen von Excel lernt. Da ist für mich der Einfluss von Microsoft nämlich viel, viel dominanter, weil ich Kinder praktisch binde an eine bestimmte Software, die Lizenzen kostet irgendwo. Da fände ich es viel wichtiger, dass man sich darauf konzentriert, freie Software zu verwenden im Unterricht. Der Calliope ist allerdings mitnichten von Google und Microsoft übernommen. Er hat ganz viele Partner, die kann man auf der Webseite auch nachgucken. Die geben da also Unterstützungsgelder rein, weil es noch an der öffentlichen Finanzierung, an der ausreichenden fehlt. Ich glaube, das wird nicht so bleiben. Ich glaube, es wird ein Erfolgsprojekt sein und die Firmen haben auch keinerlei Einfluss darauf. Und es ist nicht richtig, dass die alle diese Microsoft-Programmierschnittstelle haben. Die angesprochene Programmierschnittstelle, da handelt es sich um eine Programmiersprache oder einen Editor, wie er benutzt wird für das Roberta-Projekt. Das ist von Fraunhofer und wird unterstützt von Microsoft. Es ist kein Microsoft-Editor und man kann mit sehr vielen anderen Editoren den Calliope bearbeiten. Es ist noch nicht mal der Haupteditor, sondern es ist ein zusätzlicher von Roberta. Und alles, was Calliope macht, die Hardware ist offen, die Software ist quelloffen, alle Materialien sind offen, das sind alles CC BY SA-Lizenzen. Das ist sozusagen das absolute Gegenteil von einem kommerziellen Unternehmen.
Wie können sich kritische Leute wie du in diesen industriell-bürokratischen Komplex mit reinbegeben
und
sozusagen als Werbemittel spielen?
Einmal kurz Pause. Ich finde, was sich an dieser Diskussion ja gut zeigt, ist, in dem Maße, wie öffentliches Geld fehlt in den Schulen, um diese Technik zu besorgen, ja, steigt der Druck und der Anreiz und die Not der Schulen, externes Geld anzunehmen. Wir haben das ja in den Hochschulen erlebt mit der Drittmittelfinanzierung, wo staatliches Geld auch nicht ausreicht, um alles zu tun, was man so von Hochschulen erwartet. Und jetzt scheint es in öffentlichen Schulen dieses selbe Problem zu geben. Da gibt es dann wohlmeinende Initiativen wie Calliope, eine gemeinnützige GmbH, wo wohlmeinende Leute dahinter stehen. Auch die rennen in mehr oder weniger große Finanzierungsschwierigkeiten. Da kommen dann Industrie rein, dann entstehen Diskussionen wie die. Wie groß ist der Einfluss der Industrie? Ist das noch legitim? Ist es nicht legitim? Hat die Industrie dieses Projekt schon übernommen? Hat es noch nicht übernommen? Wie, Herr Nölte, an so einer Schule wie Ihrer, wie gehen Sie mit dieser Frage um? Wenn Sie jetzt vor dem Problem stehen, wir haben diese 5 Milliarden, die Frau Wanka, Bildungsministerin, versprochen hatte für die Schulen in Deutschland, um WLAN und Hardware zu besorgen für die Schulen, die ist jetzt in der aktuellen Haushaltsplanung zumindest in Frage gestellt, unklar, ob es kommt, aber das Geldproblem bleibt ja. Wie gehen Sie mit dieser Frage um, von wem nehmen wir Geld, wie viel Einfluss gewähren wir der Industrie an unserer Schule?
Es fehlt bei uns, ehrlich gesagt, das professionelle Management. Wir sind 3 Menschen in der Schulleitung und bei uns stehen Google und Microsoft auch auf der Türschwelle und wollen uns Geräte hinstellen, wollen uns Infrastruktur hinstellen. die aber nicht nachhaltig verankert werden können, weil uns die Systemadministration fehlt. Und für diese Aufgaben, also ich stöpsel ja gleichzeitig auch noch irgendwelche Kabel in allen Räumen ein und, gibt es in anderen Ländern eine professionelle Ebene des Managements für diese Fragen. Und das machen wir noch obendrauf als Schulleitung. Und das kann nicht sein. Damit sind wir überfordert und wir können diese Angebote, die man kritisch sichten und auch nutzen kann, die können wir aufgrund des fehlenden professionellen Managements nicht an unserer Schule einbinden. Das ist das Problem.
Wer bezahlt dann die Geräte bei Ihnen?
Ja, Gelder für die Bezahlung der Geräte wären da. Ja, was nicht da ist, ist eine nachhaltige Finanzierung der Administration und des Aufrechterhaltens von dem, was uns dahingestellt wird. Nicht? Wir könnten 200 Google Chromebooks bekommen, aber die würden dann über den Google Server laufen und die müssten von uns auch langfristig betreut werden. Und das ist nicht möglich.
Das kann es auch echt nicht sein. Das kann nicht sein, dass wir Schule mit Google-Instrumenten machen oder mit Microsoft-Produkten. Das geht halt nicht. Also da muss es eine Umpriorisierung von Haushaltsmitteln geben. Die 5 Milliarden werden bei weitem nicht reichen. Es gibt aber durchaus auch Einsparpotenziale, wo Geld wieder befreit werden kann. Gerade das Thema Open Educational Resources, also Lehrmaterialien, die offen sind und keine Lizenzgebühren kosten, da sehe ich die absolute Zukunft. Dass man heute ein Mathebuch auch aus MacPom nicht mal in einem anderen Land benutzen kann, 90% das Gleiche aber drinsteht und dann immer von Schulbuchverlagen auch mit einer quasi Drückerkolonne vertrieben wird, das kann es nicht sein. Das ist viel zu teuer als System. Es ist nicht innovativ. Es ist sehr schlecht zu pflegen. Und wenn man dann umsteigt, was wir sowieso brauchen, über modulareren Unterricht, individuelleren Unterricht, kreativeren Unterricht, so wie der Lehrplan offen werden muss, kann es ja auch nicht ein einziges fettes, gebundenes Buch für ein Fach sein, für irgendwie alle, sondern das muss aufgebrochen werden. Und da sind diese offenen Bildungsressourcen der ideale Weg. Und dadurch, dass sie offen sind, will ich nicht sagen, die kosten nichts, weil sie müssen entwickelt werden. Aber danach kosten sie viel weniger, weil sie eben nicht mehr diese Einzellizenzgebühren für die jeweiligen Firmen kosten.
Ja. Also ich wollte auch gerade sagen, es ist natürlich richtig, dass offene Lizenzen und so der Weg sind, den man gehen sollte, weil die eben nicht von kommerziell interessierten Unternehmen irgendwie abhängig sind und so
weiter. Also offene Lizenzen, muss man mal erklären, meint, das ist ein...
In erster Linie Open Source Software, das heißt, jeder kann den Quellcode einsehen, also da kann man dann zumindest überprüfen, wenn man die Ahnung davon hat, ob mit meinen Daten da irgendwas passiert, was ich nicht möchte oder so. Es ist viel, viel kostengünstiger, ich sage jetzt mal nicht umsonst, weil auch da muss man natürlich Menschen für bezahlen, die sich darum kümmern und so. Und es ist ein gemeinschaftliches Projekt eher. Also es ist halt nicht ein Unternehmen, was dahinter steckt und versucht, seine Software an den Markt zu drücken, sondern es sind offene Software. Dauert, glaube ich, zu lange.
Aber das ist ein Konflikt, das muss man ganz klar sagen, und zwar einen ganz praktischen Konflikt. Herr Nölte berichtet uns, dass er sozusagen 200 Chromebooks kaufen könnte. Mhm. Er hätte das Geld, aber er kriegt sozusagen nicht die Systemadministration gebacken. Mhm. Und Sie sagen, wie ich ja auch, natürlich keine Microsoft und Googles, aber da muss man mal ganz ehrlich sein und muss sagen, okay, das heißt, wir müssten jetzt sozusagen Linux-getriebene und mit eigenen Softwares, aber da braucht man eine Administration.
Also ich wollte nicht,
die wirklich top ist in jeder Schule. Und ich meine, da stehen wir vor einem objektiven Problem, wo wir uns nicht gegenseitig mit Steinchen bewerfen müssen, weil das ist wirklich objektiv eine Frage. Wenn ich ein Schulleiter wäre von einer Schule mit 1200 Schülern und sie würden mir sagen, ich soll gerne eine offene Programmiersprache und so, da würde ich sagen, ja, Mama, vielen Dank. Ich muss ja diese Schüler auch, ich muss ja das Lernen weiter prozessieren.
Das muss vor allen Dingen funktionieren.
Sagen, dass es vielleicht auch, also, natürlich sind da Risiken und so, über die müssen wir reden. Und natürlich wollen wir nicht, dass an staatlichen Schulen plötzlich US-amerikanische Unternehmen das Sagen haben oder so. Aber gleichzeitig immer zu sagen, das geht alles gar nicht, ist auch falsch. Weil auch vorher gab es ja Privilegien, also Schulbuchverlage. Ja, da habe ich jetzt auch nicht sagen können, ich nehme aber ein anderes Schulbuch, sondern da gab es auch bestimmte Verlage, die haben Fuß in der Tür und das wird benutzt. Und also es ist nicht so, dass kommerzielle Interessen noch nie eine Rolle an Schulen gespielt haben. Ich glaube, dass man schon darüber nachdenken muss, wie kann man möglichst frei von Politik und Einflussnahme, und ich weiß, wie schwierig das ist bei Mega-Unternehmen, vielleicht ist es auch unmöglich, aber ich glaube, man muss irgendwie darüber nachdenken, wie kann man gemeinsam arbeiten, weil wenn das Geld nicht reicht, wenn die Ressourcen nicht reichen, wenn es aber Interessen gibt, zum Beispiel auch vielleicht, ich sage jetzt mal was ganz, ganz Mutiges in Deutschland, vielleicht ist es ja das Interesse von Microsoft oder Google gar nicht mal in erster Linie, ihre Software durchzusetzen, sondern vielleicht dafür zu sorgen, dass sie verdammt nochmal Angestellte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen in den nächsten Jahren. Könnte ja auch sein.
Ist beides, glaube ich. Ich vermute, es ist
ja,
beides
und vielleicht
wie an den
ist
Hochschulen
es nicht immer
auch.
Alles nur das böse und schlimm.
Anderes. Es geht nicht um Geräte. Ich glaube, es geht letztlich der Industrie. Das sieht man, wenn man die Bertelsmann, die Trägerbücher sieht. Da geht es wirklich um den programmierten Schüler, der von dem kleinen Cognitoi kommend als Zweijähriger beginnend sprechen lernt mit einem künstlichen Intelligenzroboter, der ihn auch aufnimmt. Wir haben gerade den Fall gehabt, dass eine Puppe, eine sprechende und aufnehmende Puppe verboten wurde. Und vom Cognitoi, wenn Sie weitergehen, im Kindergarten, in der Grundschule, in der Sekundarschule, werden sozusagen die Daten werden erhoben und wir werden es nicht mehr selber entscheiden. Das sogenannte individuelle Lernen wird sozusagen zu einem Big Brother Lernen. Es ist, kann man doch jetzt schon sehen.
Ich habe da ein bisschen mehr Vertrauen in die Menschheit.
Also, ich glaube, das ist auch ein zu dystopisches Bild, aber trotzdem lenkt es den Blick darauf, wie sehr, sehr wichtig es ist, im schulischen Umfeld die Daten und die Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler zu sichern in allem, was sie tun. Und das hat damit, dass man es ihnen damit zu tun, dass man ihnen beibringt, wie sie selber damit umgehen, mit ihren eigenen Geräten und was sie wo wie posten über sich selbst. Es hat aber auch damit zu tun, was stellt die Schule ins Netz, wo werden Zensuren hinterlegt, wie kann man die abrufen, welche dieser genannten Programme werden benutzt und wer hat Zugriff auf diese Daten.
Aber das ist ja unabhängig von Schule.
Natürlich müssen wir das überall tun, aber das hat für mich den Blick darauf gelenkt, wie wichtig es ist, das im schulischen Umfeld zu tun, damit es eben nicht zu so einer Zukunft kommt.
Und das,
ich sehe es auch nicht so schwarz-weiß, aber man muss natürlich aktiv etwas dagegen tun.
Aber wir sind nach nicht mal einer Stunde schon wieder da gelandet, dass wir, es ist wirklich irre. Wir kommen nicht vorwärts. Wir sind schon wieder nach einer Dreiviertelstunde da gelandet. Wir fragen uns, wie können wir junge Menschen auf die Zukunft und ihre Gefahren vorbereiten.
Ja.
Reden aber nach einer knappen Stunde schon wieder darüber, dass das Allerwichtigste ist, dass auf
Also das tun wir nicht. Wir sagen nicht, dass das Allerwichtigste ist. Das würde ich mal sagen, müsste in dieser knappen Stunde rumgekommen sein. Ich finde nur, dass es ein wichtiger Punkt ist, den man nicht außen vor lassen kann. Und wir reden jetzt seit knapp 10 Minuten über diesen Punkt. Und ich finde, es ist mir schon klar geworden, dass was Herr Nölte nämlich sagt, ist, wenn wir wollen, ja, dass die Schulen und Schüler eine möglichst große Autonomie über ihre Daten haben, dann lässt sich das organisieren. Es müssen ja nicht die Daten alle bei Google, Microsoft im Netz in der Cloud gespeichert werden. Es muss ja gar nicht sein.
Nee,
auch die
Zensur
nicht. Die können ja auch an der Schule einen Server aufstellen und das ist alles lokal gespeichert. Niemand kommt dran, alles wunderbar. Da müssen nur die Ressourcen dafür her. Da müssen 3-4 Leute an so einer Schule arbeiten, die nichts anderes machen, als diese IT zu betreuen. Das ist eine Kostenfrage. Und was mir irgendwie ein bisschen mehr klar geworden ist, ist auch die Rolle des Staates, dass er vielleicht nicht jetzt alles en Detail von oben nach unten durch vorgibt, aber dass er sehr wohl einen sehr guten Rahmen stecken muss, in dem vielleicht Schulen wesentlich mehr Autonomie haben über das, wie sie ihre Lehrer fortbilden, wie sie sich mit anderen Orten koordinieren, wie sie mit anderen Schulen zusammenarbeiten. Und der Staat muss dafür sorgen, dass die IT läuft, dass genug Ressourcen da sind, um sich zu treffen, dass die IT gewartet wird, erneuert wird und dass sie die Kompetenzen haben, darüber zu entscheiden, welche IT sie benutzen. So, das ist mir schon klar geworden. Aber dass natürlich im Kern es natürlich darum geht, einen Lernort zu schaffen, wo Lehrer in der Lage sind, ein neues Rollenbild zu entwickeln, wo auch Schüler, sagen wir mal, viel mehr eingebunden sind in das, was sie lernen, viel mehr eingebunden sind in das, was sie, wie sie lernen. Das aber, mir ist so den Eindruck, habe ich gewonnen, dass das am besten eigentlich die Schulen selber in Kombination mit Lehrern und Schülern und Schulleitungen und Eltern eigentlich selber ausbaldowern können, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Herr Nölte, ein Wort von Ihnen. Ich bin zuversichtlich. Ich bin vielleicht ein bisschen optimistischer als die Runde, weil ich eben auch junge Lehrer sehe, die mit Inbrunst sich in diese Herausforderung werfen und weil ich vor allen Dingen auch Schüler sehe, die mit diesen Dingen sehr kritisch, sehr distanziert, aber eben auch sehr lernbegierig und konstruktiv umgehen. Und das sind ja unsere zukünftigen Entscheider und Lerner.
Das ist doch jetzt mal ein schönes Schlusswort eigentlich. Oder wolltest du da jetzt wieder Wasser in den Wein gießen?
Nein, jetzt ein schönes Schlusswort mit einer positiven Zukunftsvision endet, finde ich das super. Ich wollte jetzt gerade noch sagen, dass ja auch mit dem Staat und so das alles nicht ganz so einfach ist. Aber na gut.
Ja, also ich finde das einen sehr schönen optimistischen Ausblick. Wir haben ein dystopisches Zwischentief gehabt, was glaube ich wichtig ist und wichtig war. Aber wenn der Praktiker am Ende aus der Runde sagt, Leute, es ist alles nicht so düster, wie es aussieht und da sind gute Leute unterwegs, dann hoffen wir mal, dass die sich alle gegenseitig infizieren und mehr Schulen davon infiziert werden. Ich danke ganz herzlich meinen Gästen fürs Kommen und die angeregte Diskussion. Anke Domscheit-Berg, Johnny Häusler, Björn Nölte und Christian Füller. Mein Name ist Philipp Banse. Sie finden alle Informationen, Links, weiß ich nicht, ein paar Fotos wird es vielleicht auch geben, unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Da gibt es dann auch den Podcast zum Nachhören im Director's Cut, weil wir müssen etwas kürzen für die lineare Version im linearen Radio. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende noch. Bis demnächst. Tschüss.